Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und in diesen Zeiten kann nur gewinnen, ja, wer seine Daten im Griff hat. Und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast, einen absoluten Experten auf diesem Gebiet. Ich durfte auch schon Gast in seinem Podcast sein, wertgeschätzt heißt er, werden wir nachher noch drüber sprechen. Und der hatte damals den Titel Ohne Daten keine Strategie. Und habe ich mir nochmal ausgeborgt für heute, können wir auch gerne nochmal drüber diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich an der Stelle den Gründer und CEO der Bimanu aus Neuss. Hallo Sven Göllner.
Hallo, grüß dich.
Hallo. Sven, ja, sehr schön, dass du heute auch mal in unserem Podcast zu Gast bist. Und du hast auch was mitgebracht, da reden wir gleich nochmal drüber, nämlich hier so ein kleines Werk. Und ich finde ja immer, wer es schafft, ein Buch aufzuschreiben, das ist eine echte Challenge. Und von daher, alleine das ist schon wert, heute in diesem Podcast zu sein. Aber da reden wir gleich drüber, denn ich glaube, dass dieses Buch auch, also nicht nur ihr mit euren Lösungen, sondern auch dieses Buch sehr viel Wert für potenzielle Kunden auch schaffen kann an der Stelle. Aber nochmal ganz kurz, wer du bist. Stellen wir dich einfach noch mal ein bisschen vor. Du bist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Finde ich immer super, wenn Leute mal eine Ausbildung gemacht haben. Die wissen, was echte Arbeit ist. Ich kann das nicht so gut. Also so auch mit Nagel in die Wand und so. Deshalb hat das bei mir nicht gereicht. Hast dann aber noch ein Diplom in Wirtschaftsinformatik von der FOM, MBA an der Heinrich-Heine-Uni hier in Düsseldorf. Und warst kaufmännischer Angestellter im Finanz- und Rechnungswesenbereich unterwegs. Dann noch mal in die Beratung. Dann auch noch stärker ins Business Intelligence Thema gewechselt. Das ist auch heute ja euer Kernthema und warst dann 2008 Fachreferent Data Warehouse Architect Business Intelligence bei der Talang Systems, pardon, und 2013 dann Business Intelligence Spezialist im Bereich Treasury bei der DZ Bank. Und ja, also BI und Daten, würde ich sagen, mit der Muttermilch quasi von der Pike auf gelernt hier. Und vor 8 Jahren hast du dann gesagt, okay, jetzt mache ich mich mal selbstständig. Von daher das nächste Thema, das Respekt verdient. Wir kennen das, wir haben nicht nur eine ähnliche Frisur, sondern da auch eine ähnliche Geschichte und hast die Bimanu gegründet und was die Bimanu macht und was ihr da macht, wie ihr sozusagen den Leuten hilft, das besprechen wir gleich mal und wie ihr auch in Zukunft in unserem Strategy Frame nochmal dabei seid, das ist auch ein spannendes Thema. Podcast habe ich angesprochen, du bist Podcast-Host, auch mit deinem Partner, des BI-Podcast wertgeschätzt, kann ich nur empfehlen, packen wir natürlich auch in die Shownotes und am 28.03. erscheint im Gabal Verlag dein erstes Buch, ist es, ne?
Erstes Buch.
Erstes Buch mit dem tollen Titel 33 Impulse für eine einfache Datenstrategie. Das finde ich schon mal super. Strategie einfach machen, sind wir schon mal auf einer Wellenlinie. Und das dann auch noch im Mittelstand, weil das ist nochmal was Besonderes mit dem Mittelstand.
Definitiv.
Ne? Weil groß ist ja schnell einfach, ja. Da kann man viel Ressourcen draufschmeißen und das passt. Aber magst du uns nochmal kurz erläutern, was ihr bei der Bimanu heute eigentlich macht?
Jetzt machen wir tatsächlich Software. Wir haben uns 2024 ist die Transformation endlich abgeschlossen. Ja. Wir sind ein Software-as-a-Service-Haus geworden. Wo wir gestartet sind, vor 8 Jahren waren wir ein klassisches Beratungshaus. Also wir haben klassische IT-Projekte gemacht, im SAP-Umfeld auch. Mhm. Und haben versucht, parallel halt die Software zu entwickeln, haben uns eigenfinanziert, auch im Cashflow heraus.
Haben wir noch eine Parallele,
ja, die uns verbindet? Ob ich das nochmal so machen würde, ist eine andere Geschichte. Man hat auch viel gelernt, Höhen und Tiefen dabei. Absolut. Aber die Grundidee war immer, wir wollen eigentlich den Datenkonsumenten helfen und weg von der Technik. Das war so, du hattest ja eben auch erwähnt, die beruflichen Stationen. Und das war auch, was mich immer am meisten gestört hat. Warum solche Projekte auch manchmal gescheitert sind, die Konflikte, die wir da hatten. Sehr auf politischer Ebene, Fachbereich, IT, der Stakeholder. Und das war so ein bisschen der Antrieb zu sagen, wie kann man das denn besser machen? Mhm. Und so ist die Software-Idee damals in der Altstadt entstanden beim Bierchen.
Ja, sehr gut, wunderbar. Bei mir war es dann der Sushi-Laden.
Ja.
Jetzt bin ich ja häufig in Strategieprozessen, ich habe das auch schon oft gesagt, ne? Und das läuft halt nicht ohne Daten. Egal wie viele das sind, wie gut oder wie schlecht, aber ohne ist schon mal per se schlecht, würde ich schon mal sagen. Und das sind interne und externe Daten. Aber die dann auch wirklich, ich sag mal, auch noch richtig strukturiert zu finden, überhaupt welche zu finden, auch intern welche zu finden, ist nicht immer ganz einfach für die Unternehmen. Also das ist echt eine Challenge, insbesondere wenn wir auch in den Mittelstand gehen. Ne? Das, glaube ich, kennst du nur zu gut. Und wenn wir dann auch so eine Strategie am Ende formuliert haben und am Schluss in unserem Strategy Frame gibt es ja die Handlungsfelder, eins davon heißt ja schon Daten und IT, bewusst auch schon mal zwei Begrifflichkeiten, die wir da gewählt haben, aus der Erfahrung. Und da schreiben dann ganz viele hin, wir brauchen Data Warehouse Management und wir müssen noch ein Prozesshaus bauen vorher und sowas. Dann frage ich die nach dem Schritt, nachdem sie das dann auch toll kommuniziert haben am alle. Aber wenn du sie dann wirklich fragst, was ist das denn und wie macht ihr das denn? Da ist dann relativ schnell Stille. Und das, das ist, finde ich, irgendwie so ein Punkt, der mir auch dieses Thema hier nochmal mehr ans Herz gelegt hat. Und du schreibst in deinem Buch auch, Daten sind das neue Gold. Jetzt kennt man die Begrifflichkeit ja, aber könntest du erläutern, warum du denkst, dass viele Unternehmen diesen Wert ihrer Daten noch nicht richtig auf dem Schirm haben?
Und es ist zum Teil Unwissenheit. Also okay. Klar, wir haben die Technologien, wir hören jetzt auch viele Buzzwords. Mhm. Aus unseren Gesprächen mit Entscheidern hören wir auch Unsicherheit raus. Das heißt, die können diese ganzen Buzzwords zum Teil auch nicht richtig einordnen.
Jetzt also kommt zur KI kommen wir dann noch.
Ja. Genau, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und ich glaube schon, die Unternehmen sind so weit, dass die verstanden haben, sie müssen was tun, aber sie wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Und das ist, wo wir gerne ansetzen wollen und erstmal Aufklärung. Also wir definieren auch so einen digitalen Reifegrad und dann kriegen wir auch raus, wo steht das Unternehmen in der Regel. Aber in der Tat ist das tatsächlich so, dass eigentlich Datenschätze da sind, aber sie werden nicht richtig verarbeitet. Also ich nehme mal ein Beispiel, der klassische Controller, der zum Monatsende seine Monatsberichte fertig macht, der konzentriert sich, das wollen die meisten nicht gerne hören, eher auf die Datenintegration, also auf die Aufbereitung dieser Daten. Es dauert halt, also in Excel werden dann irgendwelche Formeln gebaut oder ich hole mir noch weitere Informationen aus anderen Systemen rein. Und eigentlich wäre ja die Aufgabe des Controllers viel mehr die Steuerung beziehungsweise das sogenannte Data Storytelling, dem Entscheider zu sagen, guck mal, hier sind Abweichungen, in die Richtung musst du doch laufen. Und das passiert meistens nicht. Und da setzen wir an und sagen, diesen manuellen Prozess, den lösen wir als erstes ab.
Okay, verstehe. Also ihm da schon mal das Leben leichter zu machen, um dann auch einfach Raum zu haben, um, ich nenne das jetzt mal, beraten zu können oder die Daten auch mal sich mehr auf die Interpretation dieser Themen konzentrieren zu können.
Ja, aber dann haben wir wieder das Thema der Daten. Also für mich, Datenstrategie ist ganz eng verknüpft mit der Datenkultur. Möchte der Mitarbeiter das auch? Also die haben ja Spaß daran.
Ja.
Und das ist wirklich, das sorgt zur Reibung und aufzuklären und sagen, bitte, wir gehen diesen Weg. Aber dann brauchst du auch musst du auch eine entsprechende Kompetenz aufbauen. Das heißt nicht, dass sie die jetzt nicht haben,
sondern
sie müssen sich tatsächlich dann mal mit den Daten beschäftigen, weil die Zeit ist ja dann, wir drehen das um. Also es gibt eine Studie der TDW, die sagt, 80% der Zeit ist für diese Datenaufbereitung, Integration.
Okay, krass.
Und erst 20% für die Datenanalyse. Und dieses Konzept wollen wir umdrehen.
Okay.
Und wir haben gute Kontakte zu der Fraunhofer im Bereich Machine Learning KI und da ist es genauso. Das heißt, der sogenannte Data Scientist, die eierlegende Wollmilchsau, die ja alles aus den Daten rausholt, macht eigentlich das erst. 80% der Zeit geht drauf, um überhaupt die erforderlichen Daten zu bekommen und die Analyse fällt dann halt
also, bisschen hinten runter, ne?
Genau, und das ist halt schade.
Ja, nicht nur schade, insbesondere.
Es kostet ja eigentlich Geld, ne?
Also es kostet Geld oder man trifft auch schlechtere Entscheidungen.
Ne? Ja.
Ist ja dann der Grund und man macht so einen Riesentanz der Datenaufbereitung, das alles irgendwie hinzukriegen. Jetzt sind wir im Strategieprozess, wenn wir da unterwegs sind, dann haben wir Gott sei Dank hohen Zeitdruck und eine absolute Management-Attention und alle wissen, jetzt müssen wir liefern. Wenn man jetzt aber so ein Thema mal, ich sag mal so global galaktisch angeht, ne, man hat das so in der Theorie irgendwo gehört und man will das jetzt irgendwie machen. Was ist so deine Erfahrung? Wie laufen denn diese Projekte dann so? Wie lange?
Die Gefahr, die immer entsteht, ist, dass man die IT dann, also dass die IT erstmal die Infrastruktur schafft. Es kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an, wenn natürlich die Experten schon im Haus sind. Und wie gesagt, dann besteht die Gefahr, man konzentriert sich erstmal auf Infrastrukturen, man muss ja auch Systeme aufbauen und. Ich finde, dass es ist wichtig, aber zweitrangig. Ich muss verstehen, was hat der Fachbereich oder die Stakeholder denn für Anforderungen Und früher war es tatsächlich so, ich musste alles durchdenken. Ich musste die komplette Datenlandschaft mir im Vorfeld anschauen und musste auch solche Auswertesysteme komplett konzeptionieren, also in dem kompletten Kontext. Das hat gedauert. Jetzt geht es ein bisschen anders. Wir sind agiler unterwegs. Die Technologien, Cloud-Technologien, die ermöglichen das, dass wir auch erstmal mit einem Anwendungsfall starten können.
Okay.
Und dann kann man sich das eher so vorstellen, wir bauen einen Lego-Kasten und auf einmal kommt eine neue Anforderung hinzu. Wir haben einen neuen Datenbereich und der wird einfach dran geflanscht. Und ich muss auch nicht mehr das Alte nochmal mittesten, sondern dadurch, dass das gekapselt ist, komme ich dann sehr, sehr schnell in die Umsetzung. Und das Schöne ist, der Appetit kommt beim Essen. Das heißt, man gibt dem Fachbereich mal die Daten sehr schnell. Dann werden die feststellen, wir haben da Fehler drin, was nicht schlimm ist. Also auch die Fehlerkultur mitzumachen.
Ja, okay.
Weil dann sehe ich, wie der Prozess vorne ist. Also wir sagen immer Shit-In, Shit-Out-Prinzip. Erleben wir auch sehr häufig, dass in operativen Systemen wie in der Warenwirtschaft da halt die Prozesse nicht sauber sind. Ein Beispiel hatten wir das bei einem Kunden. Die haben Ware ausgeliefert, aber keine Rechnung gestellt. Das heißt, sechsstellige Umsätze haben die gar nicht eingefahren. Das hat man dann mit so einem System mal sichtbar gemacht. Und dann kann man natürlich hinten korrigieren. Also Fehler wäre natürlich, in einem Auswertesystem anzufangen, zu programmieren, sondern vorne. Und das sind so kleine Maßnahmen, wo wir sehr schnelle Erfolge auch feiern können.
Okay, also da würde ich dann auch sagen, okay, ich muss jetzt nicht erstmal 3-4 Jahre warten, bis sich das irgendwie auszahlt, in dem Case, wenn du das sagst. Da wurde einfach die Rechnung nicht gestellt und keiner hat es gemerkt, habe ich ja sofort einen Quick Win.
No? Ja, die Frage kriegen wir ja auch häufig gestellt, was ist das Return of Investment? Es gibt ja Studien, die auch einfach mitgeben, sagen, wenn ein Unternehmen datengetrieben ist, dann habe ich beispielsweise um die 5-10% Rentabilitätssteigerung oder 4-10% Kosteneinsparung. Das lässt sich natürlich im ersten Schritt nicht 1:1 auf das Unternehmen übertragen, aber wir haben in den meisten Fällen relativ schnell diese Effekte. So, und da müssen die Unternehmen sich einfach öffnen. Ich weiß, wir stecken momentan aufgrund der Nachrichtenlage, sind ja in einer Dauerkrise, aber ich habe den Eindruck, der Mittelstand muss sich in diese Richtung bewegen, um einfach auch zukunftsfähig zu sein. Weil wenn ich nachher sage, ich möchte mit Daten auch Geld verdienen, datengetriebene Geschäftsmodelle oder mit KI, also ohne Daten keine KI. Also das muss einem klar sein. Und einfach mal in diese Richtung zu schauen, Automatisierung, ganz, ganz wichtig. Da kriege ich ja schon Geschwindigkeit rein. Dann können meine Leute sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Absolut.
Und in diesen manuellen Prozessen stecken halt sehr viele Fehler drin. Und das erleben wir halt sehr häufig. Und auf der Basis werden einfach falsche Entscheidungen getroffen.
Jetzt, jetzt bin ich irgendwie Geschäftsführer vielleicht in so einem Mittelständler. Jetzt auch mal egal, aber ich bin ja jetzt auf jeden Fall mal mit so einem ESG-Thema vielleicht auch konfrontiert. Ne?
Spannend.
Ja, genau. Ne? Und jetzt sage ich so, oh, wie soll ich das denn jetzt alles erheben? Das ist ja auch eine wahnsinnige Komplexität, die da plötzlich ansteht. Und ja, wie macht ihr das denn jetzt einfach, dass das funktioniert?
Ja, also das Nachhaltigkeitsthema ist deshalb spannend, weil wir jetzt nicht nur die kaufmännischen Daten betrachten müssen. Also was verstehen wir unter kaufmännische Daten? Wir haben ein Finanzsystem, ein CRM-System oder eine Warenwirtschaft. Da werden ja eigentlich die klassischen Geschäftsprozesse des Unternehmens abgebildet. Bei dem Thema ESG habe ich ja auch weitere Datenbereiche wie technische Informationen, IoT-Daten, also Industrie 4.0 aus der Produktion. Ich habe Energiedaten wie Strom, Wasser oder Wärme. Und diese Daten müssen halt miteinander kombiniert werden. Und das ist jetzt die Herausforderung, die Unternehmen zukünftig haben, weil die Wirtschaftsprüfung akzeptiert keine Excel-Berichte oder manuelle Wege mehr, weil die müssen es ja attestieren.
Ja, klar.
Und vielen Unternehmen ist das gar nicht bewusst. In 2-3 Jahren wird das ja verpflichtend für größere Unternehmen. Die kleineren müssen aber auch, weil wenn ich Zulieferer bin, dann werden solche Nachhaltigkeitsinformationen halt benötigt. Und sich da jetzt Gedanken zu machen, wie kriege ich das hin? Also ich muss mir jetzt schon überlegen, wie kann der Weg dorthin erfolgen? Und man kann jetzt schon sagen, ich brauche nicht die ESG-Software, sondern ich brauche eigentlich ein sauberes Business Intelligence-System oder eine Plattform. Also wenn ich das schon in die Richtung gedacht habe, kann die erweitert werden. Und dann können dann halt auch die großen Datenmengen wie aus der IoT oder aus dem Energiemanagement mit aufgenommen werden. Und dann können die ESG-Kennzahlen dort auch berechnet werden.
Okay, jetzt sage ich mal, okay, jetzt will ich mir nicht noch 20 ITler einstellen und ich sitze vielleicht auch irgendwo am Ende der Welt mit meinem Unternehmen, kommt ja durchaus mal vor im Mittelstand, dann sind diese Fachkräfte natürlich, die ja sowieso schon Mangel sind, auch schwierig. Gibt es da jetzt nicht irgendwas Plug-and-Play-mäßiges? Also ist jetzt hier kein Werbepodcast, aber ich glaube, ihr habt da einfach was Wunderbares gebaut, was einfach sehr, sehr schnell helfen kann.
Ja, die Grundidee ist, Low-Code als Ansatz zu nehmen. Warum das Rad neu erfinden? Also wir haben ja solche Datenprojekte selber früher gemacht. Also ganz früher, ich mache den Job jetzt auch ein bisschen länger, also vor 15 Jahren hat man tatsächlich das Ganze auf einer Datenbank runterprogrammiert. Dann gab es Zwischenschritte, dann gab es Werkzeuge, die das etwas grafisch aufbereitet haben. Aber jedes Mal waren ja Menschen dran. Und jedes Mal gab es ja Menschen, die meinten, die konnten es besser. Oder auch wenn man im Team zusammengearbeitet hat, egal ob man Designregeln festgelegt haben oder man hat externe Kollegen eingekauft, irgendwie ist ja doch irgendwas anderes immer entstanden, was mich immer gestört hat. Ich komme aus einem Versicherungskonzern. Der Vorstand wartet nicht lange auf solche Informationen. Und wir haben auch mal Abbrüche gehabt. Und den Scheinwerfer bei uns in der Abteilung zu haben, das ist unangenehm, weil ständig kommt der Anruf von meinem Chef, wie sieht's mit den Daten aus? Ja, nee, wir haben es noch nicht. Und wenn so eine Beladung auch mal länger dauert, 2-3 Stunden, und wir haben aber mehrere Tage, die wir wieder herstellen müssen, dann macht man sich mal Gedanken, wie das laufen könnte. Und so ist das auch bei uns entstanden, gesagt, die ganzen Konzepte, die es gibt, müssten wir vielleicht mal standardisieren. Und wie gesagt, die Idee war zu sagen, wir wollen nicht alles abbilden. Also die Lösung kann nicht 100%, ist auch gar nicht unser Anspruch, aber 80% automatisiert und Leitplanken mitzugeben. Wie eine Autobahn. Ich kann mit meinem Auto fahren, aber dann wirklich auf Vollgas.
Der Datenframe.
Und das war so der Antrieb für das Ganze. Und zu sagen, okay, wir haben das ja mitgekriegt im Mittelstand. Wir kriegen ja die Leute nicht. Wir kriegen sie übrigens auch nicht, also oder versuchend. Und dann war zu sagen, okay, dann kann die Plattform durch den Low-Code-Ansatz so in die Lage versetzt werden, dass wir auch Fachleute aus der Abteilung, aus den Fachabteilungen, Controlling, Marketing, Personal in die Lage versetzen, eigenständig so zum Beispiel so ein Data-Warehouse-System aufzubauen, mithilfe von Low-Code, weil wir leiten ja durch.
Also und Low-Code heißt, der muss jetzt nichts programmieren.
Richtig, das macht dann die Plattform.
Okay.
Und deswegen sage ich auch, wir können nicht 100%, aber die 80% kriegen wir damit abgewickelt. Und wenn ich dann immer noch mehr brauche, kann ich immer noch mal nachträglich programmieren und mir Experten holen. Aber wir machen wirklich damit sehr, sehr gute Erfahrungen, weil wir dann auch schnell sind. Die Datenprojekte dauern
schnelleren Nutzen für den Kunden.
Genau, sondern wenn die Schnittstelle einmal abgestimmt ist, das ist halt meistens immer der Hauptaufwand, wir nennen das wirtschaftlicher Datenbestand, sich einmal Gedanken zu machen, was möchte ich haben. Wir sind Verfechter davon, alles anzusaugen, so ein Datensauger und man nennt das Data Lake. Für mich ist das meistens immer ein Datenmüll, weil ich, Beispiel ist, ich habe 3 Systeme und da sind meine Stammdaten drin, Kunden, meine Kunden. Und was ist denn das führende System? Wann werden die Informationen geliefert? In welchen Abständen? Also das zu überlegen im Vorfeld, das sollte man einmal machen. Die Hausaufgaben müsste man machen. Und wenn ich das in so einem Data Lake mir erstmal da reinsauge, dann gebe ich die Verantwortung ab. Das macht die IT sehr gerne, dann sind die Daten ja da und der Fachbereich muss das machen. Und die neuartigen Konzepte, die es da gibt, bürgen halt die Gefahr, dass dann ein Domainwissen in den Fachbereichen entsteht. Finde ich gut, definitiv gut. Aber der große Nachteil ist, ich habe keine zentrale Datenbasis, dann macht das Vertriebscontrolling was Eigenes, das Marketing was Eigenes, berichtet nach oben und die Daten stimmen trotzdem wieder nicht.
Und bei Vertrieb und Marketing, wenn das schon nicht zusammengeht, dann haben wir schon ein Riesenproblem, ne? absolut. Jetzt, finde ich, ist das ja ein super schöner Ansatz, also so schnell auch ins Daten machen und sozusagen auch ins Entscheiden, auch ins BI-Thema damit zu kommen an der Stelle. Wenn wir jetzt mal einfach so in die nächsten 5 Jahre hinausschauen und wir haben das Thema KI, ist ja auch schon gefallen und fällt fast in jedem Podcast, fällt in jedem Thema. Ja. So, da rufen doch jetzt bestimmt auch ganz viele bei euch an, sagen so, ich hätte jetzt gerne bitte morgen was mit KI.
Wir haben den KI-Aufkleber extra entfernt.
Ja, okay.
Nee, ich finde es sogar nachteilig. Mich persönlich stört es. Wir versuchen in der Regel mit Hausmitteln erstmal gewisse Dinge zu erschlagen. Also man kann ja auch Grenzwerte einsetzen oder gewisse Logiken, um erstmal mit den Bordmitteln zu arbeiten. Die Frage ist ja, was will ich denn mit KI erreichen? Und das kann ich aber erst beantworten, wenn ich eine Datengrundlage habe, die erstens eine gewisse Datenhistorie hat. Und dann brauche ich ja Experten, die die Daten auch bewertet haben. Ich nehme immer gerne das Beispiel aus der Produktion, ja. Ein Produktionsleiter, der seit 20 Jahren dort arbeitet, der führt ja die Maschinen schon fast. Mhm. Das heißt, den brauchen wir, der kann auf die Daten gucken und kann die Daten entsprechend modifizieren, trainieren für das KI-Modell. Okay. Und die Ergebnisse, die ja zurückkommen, die Bewertung kann dann auch wiederum der Experte machen.
Okay.
So, das ist die Grundidee. Mhm. Erstmal zu schauen, im ersten Schritt, wir bauen erstmal eine zentrale Datenbasis auf, schaffen manuelle Prozesse ab, stellen Standardberichtswesen zur Verfügung, dann auch Ad-Hoc-Berichte. Und dann macht es wirklich erst Sinn, in diese Richtung zu denken, können wir damit mit KI tatsächlich was machen?
Mehr machen.
Aber auch sehr kritisch. Also es ist, was viele nicht wissen, es wird ja teuer werden. Mhm. Also auch da beim KI-Modell, wenn wir da mit den Experten sprechen, wenn ich da wirklich meine 90-95% haben möchte, das dauert. Und die Investition, weiß ich nicht immer, ob die Mittelständler bereit sind, das Ganze zu machen. Also es gibt dann auch solche Piloten, dass man sagt, man baut mal so ein KI-Modell auf. Und das hatten wir auch schon, das war ein Maschinenbauer, der hat dann selber mit seinen Leuten das Ganze gemacht und war mit den Ergebnissen zufrieden. Aber das Datenset, was dahinter war, war eigentlich zu gering. Wo wir noch schon gesagt haben, gefährlich, weil wenn ihr das Ganze in die Produktion überführt, dann seid ihr wirklich am lebenden Objekt und dann kommen wirklich viele Daten drin und ihr verändert quasi die Rahmenbedingungen. Ob das dann nachher wieder so stimmt, wie ihr euch das vorstellt, kann ja keiner im Vorfeld sagen. Und deswegen ganz wichtig, wenn man da reden möchte später, ich brauche einen automatisierten Betrieb dahinter. Die Daten müssen wie im Kreislauf fließen und angereichert werden. Und das ist vielen nicht bewusst. Und das hatte auch die Fraunhofer auch nochmal mitgegeben. Da werden wir auch zukünftig nochmal ein paar Sachen aufzeigen können, dass solche KI-Projekte aus Grund dessen auch dann scheitern, weil die kriegen es nicht in den Betrieb.
Und dann ist es am Ende nur Spielerei.
Ja, ich finde das ja wichtig, dass man in die Aktion kommt, dass man mit Daten auch arbeitet, aber wir müssen wegkommen von irgendwelchen Piloten, die nachher wieder in die Tonne verschwinden, weil das bringt ja keinen Mehrwert. Das kostet.
Nee, absolut.
Wir müssen auch nicht
Geld
mehr
und Zeit, ne?
Ja. Genau. Und ich glaube, man braucht auch nicht mehr beweisen, ob die Technik funktioniert. Also die funktioniert. Also die Anbindung an Quellsystemen, an Technologie. Ich glaube, also im Stadion sind wir hinaus, sondern jetzt ist wirklich wichtig: Baue ich was ich wirklich in der Praxis auch wirtschaftlich nutzen kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
Hast du nochmal so ein Beispiel? Also, ne, also du hast jetzt mal über Maschinenbau gesprochen, aber gibt es nochmal andere Felder, wo du sagst, also ich glaube, Becker war so ein schönes Beispiel.
Genau.
Also, ja, der hat heute auch viele Daten, wenn es jetzt nicht irgendwie nur so eine One-Man-Show ist.
Ja, stimmt. Wir haben eine Bäckerei bei uns im Portfolio und wir haben dort über 500 Mitarbeitern, über 30 Bäckereifilialen und die haben genauso mit der Menge zu kämpfen oder mit den gleichen Problemen wie mit produzierende Unternehmen beispielsweise. Ich habe in der Filiale Kassensysteme. Die können zum Beispiel nicht übergreifend oder konsolidiert über alle Filialen Kassensysteme auswählen, sondern nur einzeln.
Okay.
Das Thema Personalmanagement, Zeitmanagement, auch alles verteilt. Oder der Klassiker, selber vielleicht mal erlebt, man geht abends einkaufen beim Edeka Rewe und dann ist eine Bäckerei mit da drin und man sieht in der Auslage, wie viel da noch übrig bleibt. Warum ist das so? Weil es keine Planung dahinter gibt, weil ich halt auch keine Daten habe, die als Basis genutzt werden können. Ich habe auch mal, wir haben ja auch mit einigen schon gesprochen und dann werden höchstens mal Vergleichswerte genommen von der letzten Woche. Also dann schaut man vom Donnerstag, letzten Donnerstag, aber das reicht ja nicht.
Also wie viel Brötchen brauche ich oder welche Art der Produkte, was schieben wir rein? Ne?
Und wenn wir auch wieder in dem Thema Nachhaltigkeit uns überlegen, was kann man da machen? Genau das. Das heißt, mit Hilfe der Daten kann ich doch eine optimierte Bestellmenge auch erzeugen. Und das muss ein Umdenken sein. Und da zu sensibilisieren. Aber erster Schritt ist halt, ich muss erstmal die Daten wieder zusammenführen. Ich muss erstmal Standardberichte erstmal aufsetzen. Es kann im Finanzwesen sein, weil die Bäckereien brauchen auch eine Deckungsbeitragsrechnung.
Am Ende, ja.
Und dann kann man anfangen, weiterzudenken. Und Ideen können auch sein, wenn Bäckereien bieten ja auch dann so eine Art kleinen Restaurantbetrieb an. Das heißt, die Leute können da essen, vielleicht auch zum Mittagstisch. Da können auch Sensorik weiterhelfen. Das heißt, ich kann sehen, wie ist die Auslastung? Wie viel kann ich denn aufgrund zum Beispiel Wetter, wie viel kommen denn bei mir rein? Wie ist die Parkplatzsituation? Das kann ich ja auch mit Hilfe von Sensorik auch nochmal mit einfließen lassen. Das ist jetzt schon ein bisschen weiter gedacht. Das ist jetzt
schon sehr advanced dann, ne?
Aber man sieht, wie viel Potenzial da eigentlich hinter steckt.
Und was würdest du denn jetzt sagen, ne, auch jetzt vielleicht vor dem Hintergrund deiner persönlichen Entwicklung, ne, in dem Weg, den du ja da auch gemacht hast, den du auch im Buch ja ein bisschen beschreibst, ich glaube, wie hast du das genannt, vom Realschüler zum so als Startpunkt, was ich gar nichts Verwerfliches finde. Also es muss nicht jeder hier das Abitur gemacht haben, da haben wir auch irgendwie, glaube ich, eine Entwicklung gemacht in den letzten Jahren, die ein bisschen schwierig ist, aber was würdest du aus deiner persönlichen Erfahrung jetzt nochmal mitgeben wollen, mit diesen auch ja ständigen Veränderungen umzugehen, auch in dem Bereich? Also ich glaube, als du vor 15, 16, 17 Jahren mal angefangen hast mit dem Thema, sah das ja noch ganz anders aus. Und da passiert jetzt wahnsinnig viel in einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit. Ne? Und wie erlebst du das?
Am besten kann ich das erklären. Ich habe das Grundverständnis eigentlich durch damals einen Arbeitskollegen kennengelernt, der hat die Buchhaltung mit Lochkarten aufgebaut. Also von dem habe ich so viel gelernt und Teile sind sogar in unsere Software eingeflossen.
Okay.
Was ich mitgeben möchte, die Konzepte verändern sich ja nicht. Die Technologie, ja, man muss sich auch anpassen, aber das Wichtigste ist, glaube ich, einfach zu machen. Also viele sind eher verlieren sich in Diskussionen. Das war auch der Grund meiner Gründung, was mich immer gestört hat, dieses Politische. Immer den Finger auf andere zu zeigen, warum was nicht funktioniert, sondern einfach mal zu machen. Und klar, wir haben ja auch nicht alles richtig gemacht. Wir sind auch auf die Nase gefallen. Wenn ich sehe, wie unsere Entwicklung war, es ist wirklich wieder so ein Durchhalten und einfach weiterzumachen. Und das ist ja auch unser Antrieb für den Mittelstand. Wir müssen, glaube ich, was tun. Also wir müssen schauen, alle sprechen von Digitalisierung.
Ja.
Und ich finde, man kann es jetzt wunderbar kombinieren in einem Kontext Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Und wenn wir es schaffen, einige Unternehmen zu überzeugen, diesen Weg zu gehen, dann sichern wir auch Arbeitsplätze.
Absolut.
Und das ist so ein bisschen der Antrieb, der das. Wie gesagt, hatte ich am Anfang gesagt, ob ich nochmal diesen Weg so gehen würde. Ich würde, glaube ich, nicht so viel investieren in die Software, sondern eher mal mit potenziellen Kunden reden.
Das dann weiß man, was sie wirklich vielleicht brauchen.
Ja, genau. Das, wir hätten viel, viel früher an den Markt gehen können, aber wir waren so von uns überzeugt und gesagt, ja, die Welt wartet auf uns.
Das Ingenieursyndrom, ne?
Ja, deswegen verstehe ich zum Beispiel auch die Startups aktuell nicht so ganz. Die konzentrieren sich eher auf das Produkt. Die müssen viel mehr lernen, was ist das Zielgruppen, also die Verständnis, die Kompetenz aufzubauen, spricht bitte mit den Leuten, weil dann kriegt der wirklich Feedback. Und wenn man das macht, dann, und auch unter dem Eisberg, ist nicht, also nicht zu fragen, wir haben jetzt ein Datenproblem oder wir kriegen keine schönen Berichte, sondern der Controller, der hat ja Schmerzen. Das heißt, der sitzt abends da zum Monatsabschluss bis 20 Uhr oder 21 Uhr und würde aber vielleicht mit seiner Familie beim Abendbrot sitzen. Das sind so Sachen. Oder der Unternehmer, der eigentlich Arbeitsplätze sichern möchte und möchte das Unternehmen in die Zukunft bringen. Also der möchte ruhig schlafen. Also wirklich mal wirklich nach den Bedürfnissen zu fragen und dann mal abzuleiten, wie können wir helfen.
Also mit den richtigen Daten auch morgen besser schlafen können, wenn sie gut strukturiert sind.
Definitiv.
Finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt. Dann sind wir auch eigentlich schon wieder am Ende unseres Podcasts. Und am Schluss gibt es ja immer ein bisschen nochmal einen Ratschlag unserer Gäste. Du kennst das, du bist ja Gott sei Dank ein fleißiger Hörer auch bei uns. Was würdest du denn jetzt zum mittelständischen Unternehmer, Unternehmerin, Geschäftsführer sagen, der jetzt den Podcast vielleicht gehört hat und sagt so, okay, verdammt, wir müssen jetzt mal dringend was tun. Was ist der erste Schritt, um ins Machen zu kommen?
Also Idee ist, vielleicht mal selber nach innen zu gucken, wie sind jetzt die Prozesse, sich wirklich mal die Zeit nehmen und mal erklären lassen von dem Controller oder aus der Produktion oder aus dem Marketing aus, wie werden denn Daten erhoben? Einfach erstmal ohne großen Aufwand das zu machen. Im zweiten Schritt würde ich mir vielleicht mal Unternehmen suchen, die vielleicht einen Schritt weiter sind. Also jetzt nicht die schon KI machen, sondern vielleicht schon was gemacht haben. Und es gibt ja auch so Fokusgruppen, dass ich einfach mal im Austausch bin und mal frage, wie haben die das gemacht? Also was wirklich gut ist in dem Bereich Data, wir haben sehr viele neue Podcast-Formate bekommen. Wir sind ja nicht alleine, sondern es gibt wirklich großartige Formate, wo auch andere Unternehmen reinkommen. Ich würde wirklich da mal reingucken und oder reinhören und mir die Informationen holen und dann natürlich mal überlegen, Stichwort ist dort Make or Buy, bin ich bereit als Unternehmen so einen Bereich eigenständig aufzubauen, dann muss ich natürlich über Fachkräfte nachdenken. Wenn ich sage, ich möchte es eigentlich nicht, weil ich so ein bisschen auf die Kostenstruktur gucke oder Sorge habe, ich bin jetzt im ländlichen Bereich, im Sauerland, da kriege ich die Leute nicht, dann Stichwort Automatisierung, also diese zwei Wege.
Sehr schön. Sven, vielen, vielen Dank. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg nochmal mit dem Buch hier für alle nochmal. Wir packen es natürlich auch in die Shownotes. Dann könnt ihr es vorbestellen oder wenn die Podcast-Folge dann erscheint, im Zweifel auch schon direkt erwerben. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg, dir viel Erfolg, euch viel Erfolg. Und für alle, die bei den ganzen Fachbegriffen jetzt vielleicht auch noch nicht genau wissen, was ist das denn jetzt? Data Warehouse, BI etc. Ihr habt einen wunderbaren Blog, da erklärt ihr das wirklich alles en Detail. Sven, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe und Rüdiger Rath, CEO der Cancom Gruppe, mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes www.strategy-summit.de und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.